Manchmal muss man den Zirkus wechseln, um zu merken, dass man gar kein Clown ist. Von irgendeinem random Dude aus dem Internet, aber trotzdem geil. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber digital, halbnackt, ihr könnt es leider nicht sehen, sitzt meine wahnsinnig fantastische, gut aussehende, beste Freundin Felina Herrmann. Moin, Felina.
Moin.
Es ist ein bisschen heiß. Lass mal über ein Thema sprechen, über das Deutschland noch gar nicht gesprochen hat in den letzten zwei Wochen. Das Wetter. Ah, ey, ja. Aber willst du anfangen oder soll ich?
Nee, mach ruhig.
Genug Sommer. Ist einfach genug Sommer. Es langt. Ja. Ich bin durch mit Sommer. Ja. Es war jetzt genug Hitze. Ich hätte es gerne ein bisschen mehr verteilt auf den ganzen Sommer. Aber bitteschön, jetzt haben wir quasi alle Grad Celsius, die man haben konnte, haben wir jetzt direkt an den Anfang gedrückt. Langt mir. Ich habe mir den Arsch abgeschwitzt. Und weißt du, was ich nicht leiden kann? Mhm. Schwitzen. Ja. Weißt du, was ich noch weniger leiden kann? Schwitzen, ohne dass ich was dafür tue. Wenn ich auf der Bühne schwitze wie ein Schwein, was ich tue, okay, bitte, ja, fair enough. Da sitzen hunderte Leute, die haben alle 37 Grad. Es ist eh bumsheiß. Locations sind nicht gut belüftet. Ich stehe unter Scheinwerfern, die heiß sind, und ich performe mir da den Arsch ab. Das ist in Ordnung zu schwitzen. Ich lasse es auch noch gelten beim Sport und beim Sex. Alles andere ist nicht legitim. Auf dem Sofa sitzen ist kein Grund zu schwitzen. Atmen ist kein Grund zu schwitzen. Ich hasse Hitze. Wirklich, alles über 27 Grad geht mir einfach auf den Sack. Zumindest in Deutschland.
Ja. Ja.
Du bist dran.
Kann ich nachvollziehen. Finde ich auch anstrengend. Und dabei noch zu arbeiten dann. Also, wenn man, also ich konnte uns 8 Stunden konzentrieren zu müssen, so, ne? Also, es ist einfach, nee, dieses Wochenende wären 40 Grad. Nee, also ich bin dieses Wochenende drin und ich versuche so wenig mich zu bewegen wie möglich. Selbst jetzt, wo es abgekühlt ist, aber es nicht einfach nur kühler ist, sondern einfach die Lufttemperatur auch höher ist und ich genauso schwitze, wenn ich nichts anhabe.
Die Luftfeuchtigkeit ist höher, ne? Ja. Das ist so, weil es die ganze Zeit so regnet. Man hat so das Gefühl, so es ist richtig schön klamm auf der Haut.
Ja, ja. Und überall läuft das die ganze Zeit. Und ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich abwasche und mir der Schweiß in die Augen läuft. Es ist schon eine Tätigkeit, die ich hasse. Da muss es nicht auch noch erschwert werden, indem mir das Wasser in die Augen läuft. Nee.
Was ich aber habe, das hast du auch, wir haben vorhin ganz kurz drüber gesprochen, ich lebe ja mein Leben unter Noise-Canceling-Kopfhörer. Mm, ne? Auch zu Hause ganz, ganz viel. Das ist auch so ein Ding, das nervt. Ich kann die nicht tragen, wenn es so warm ist, weil dann schwitze ich wie Sau. Ja. Klar, weil der Körper verliert über den Kopf, vor allen Dingen über die Ohren, verliert er wahnsinnig viel Körpertemperatur. Deswegen soll man ja zum Beispiel auch eine Mütze tragen im Winter. Das ist ja nicht, um den Schädel warm zu halten, sondern damit die Ohren nicht so und so weiter. Egal. Und aber wenn du da so Noise Cancelling Over-Ear-Kopfhörer drauf hast, die das dann so abblocken, und dann sitzt du irgendwo oder stehst irgendwo und denkst so, warum tropfe ich? Also, irgendwie unangenehm.
Ja.
Nee, es ist auch alles schwer. Und ist das hier, also ich liebe dieses Haus ja dafür, dass es irgendwie, ne, weit über 200 Jahre alt ist und es ist ja relativ kühl hier unten. Aber oben, also Wärme steigt halt auf und oben, Schlafzimmer ist oben. Oben waren halt 1000 Grad. Mm. Und es war wirklich so, dass der Wikinger und ich da lagen und sagst so, hier wird nicht gekuschelt. Hier ist kuschelfreie Zone, bis mal die Temperaturen wieder sich eingekriegt haben. Mm. Weil fass mich bloß nicht an. Geh da mit deinem 37 Grad warmen Körper auf die andere Seite des Bettes, ganz weit, so, tschüss, und dann dich anfassen hier.
Ja, die Maus ist ja auch ins Sofa geschmolzen.
Also, ja, der war es auch zu heiß.
Ja, also ich verstehe die Menschen nicht, die anders gepolt sind und das lieben und dann draußen sind bei dem Wetter. Ist ja schön, also schön für die, aber nee.
Schön für dich.
Schön für dich, ja.
Ich glaube, es kommt darauf an, wo man ist. Also in Spanien fand ich es jetzt auch heiß, also aber da waren es auch 40 Grad. Fühlt sich aber anders an, es hat eine trockenere Hitze, glaube ich. Egal, ist auf jeden Fall anders. Oder in der Türkei fand ich es auch nicht so ätzend. Aber hier, Hamburg ist auch einfach nicht gemacht für 2 Milliarden Grad. Mm-mm.
Nee, ich merke auch, ich wohne jetzt schon eine ganze Weile hier. Ich werde auch zu so einem Nordlicht. Also wirklich so ein, nee, also schönes Wetter ist, wenn bewölken, kein Regen. Und das ist okay. Das ist okay für mich. Also ich habe mich da jetzt dran gewöhnt und ja, ich mag zwar auch blauen Himmel, aber den kann ich auch bei 5 Grad haben. Ist okay.
Ich melde hier mal ganz kurz an. Herbst?
Ja.
Wird Zeit?
Ja,
wird Herbst, Zeit. Blauer Himmel im Herbst, nämlich das Allergeilste.
Oh ja.
So irgendwas so um die 12 oder 8 Grad. Mhm. Es geht eine steife Brise, wie man hier sagt. Und es ist blauer Himmel und Sonnenschein. Aber man kann sich schon in einem richtig dicken Schal einmummeln. Mhm. Bitte dieses Wetter. Und nein, ich gehöre nicht zu der Fraktion, die dann im Herbst sagt, ach Mensch, wie schön wäre es, wenn Sommer wäre. Ich gehöre für meinen Rest meines Lebens zu der Fraktion, die sagt, Mensch, wie schön, wenn wir keinen Sommer hätten.
Ja.
Also geiler Frühling, geiler Herbst. 27 Grad, Max, Schluss.
Ja. Wobei, das Einzige, was ich an so einem Sommer geil finde, ist, wenn es dann gewittert. Das ist, weil das kracht ja dann so richtig. Das ist so richtig laut und Weltuntergang und ich liebe das. Also, das war, heute hat es auch ein bisschen gegrummelt, so, aber irgendwie jetzt am Wochenende, also am ja, letztes Wochenende, da hat es ja so richtig gescheppert. Oh, das ich finde das so toll.
Ja, ich liebe das auch. Also generell so Sommergewitter, die dann so sich anfühlen, als wenn sie über dem Haus zusammenknallen.
Ja,
ne? Also,
ja.
Wir hatten auch kürzlich hier Wetterleuchten. Das fand ich auch total abgefahren. Das sieht man relativ selten.
Also, das ist an mir vorbei.
Ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast schon drüber gesprochen haben. Aber nee. Ich habe das ewig nicht gesehen. Und das war so, ich dachte, okay, krass. Also für alle, die es verwechseln, Wetterleuchten sind jetzt nicht diese, was du da in Norwegen am Himmel hast, ne? Sondern Wetterleuchten ist, du siehst quasi, es blitzt die ganze Zeit konstant, du hörst aber keinen Donner. Das ist, wenn ein sehr großes Gewitter in der Nähe ist und du es aber weit genug weg, dass du es nicht hören kannst. Ach so, das, was im Hintergrund gerade so komisch brummt und wahrscheinlich gleich losklackert, ist die Eiswürfelmaschine. Dein neues Baby. Mein neues Baby. Ja, ich bin verheiratet mit der Eiswürfelmaschine. Es gibt mich jetzt nur noch mit Eiswürfelmaschine. Das Ding hat auch die perfekte Reisegröße. Ich glaube, ich nehme das Teil mit auf Tour, solange es mehr als 20 Grad sind.
Ja.
Ist das geil, ey. Vor allem, die kosten ja ein Appel und ein Ei.
Ja.
Und das Ding schmeißt konstant Eiswürfel raus.
Ja.
Herr damit. Warum habe ich nicht schon im letzten Leben so ein Ding gehabt? Was ist mit mir denn los, ey?
Ja.
Weiß ich ja auch nicht. So, ich habe ein Thema mitgebracht, über das ich gerne sprechen werde. Ich weiß auch, dass du ein Thema mitgebracht hast.
Mhm.
Willst du anfangen?
Ja, ich bin frei. Ich habe jetzt Urlaub.
Sie hat sich das nicht ausgesucht.
Na, doch schon. Doch schon ein bisschen. Ja, und ich habe mal wieder, muss man jetzt sagen, den Job gewechselt.
Nee, kommt überraschend.
Und das kommt überraschend. Ich hatte es ja schon mal durchmerken lassen. Durchblicken lassen. Ich werde zu so einer Alten, die ständig solche Zitate oder solche Idiome, also so Sprichwörter durcheinander haut. Ich sag's dir, ich fange damit schon an.
Wir hatten das gestern auch. Gestern warst du ja hier. Und da war es irgendwie, ich habe nicht mit der Wimper also du wolltest sagen, ich nicht mit der Wimper gezuckt und hast irgendwie, keine Ahnung, aber es war auch, schade, jetzt kriegst du nicht mehr zusammen. Da war es auch zwei, also du mischst so zwei, so zwei, drei Sprichwörter ineinander. Man muss dann raten, was du meinst.
Ja.
So. Man sollte den Tag nicht vor dem, und dann kommt irgendwelcher anderer Kram irgendwie.
Den Rahmen waschen.
Ja, genau. Eine Krähe wäscht die andere.
Genau. Ja, nee, aber ich muss mal sagen, das waren jetzt anderthalb Jahre, das war ein Ritt. Das war ein Ritt, den ich mir selbst eingebrockt habe. Hätte ich vielleicht auch wissen können, so dass meine Charakterstruktur da nicht gut aufgehoben ist. Aber, also zur Erklärung, ich war ja vorher irgendwie 10 Jahre in einer Konzernstruktur und war jetzt in einem Startup für Software.
Mhm.
Und
niemand konnte ahnen, dass ultrakonservativ Kulina in einem Startup direkt mal irgendwie der Arsch auf Grundeis geht.
Nee. Ja, nee, also es war nicht so, dass sie erfolgreich war, aber ich komme mit der Mentalität nicht klar, ne? Ich meine, das war so ein Startup, zwei Typen, die das gegründet haben, so noch ein kleines Team.
Menschen, die sich jung dynamisch nennen.
Ja, ja, und das, ich war die einzige Frau. Und es war ab Tag 1 so, als wäre ich in eine reine Männer-WG gezogen. Also dieses Feeling von auch in der Theke. Also wir hatten halt so ein Coworking Space mit noch drei anderen Firmen und dieses Gefühl, da so eine Küchenzeile, also als ganz banales Beispiel mal, ne? Ich bin da, mach mir mein Trinken, wische dann alles ab und sauber, ne? So hinterlasse es sauber, wie ich es vorgefunden habe. Gehe weg, hol noch mal was. Zwischendurch war ein Kollege da und hat sich Kaffee gemacht. Alles dreckig. Alles dreckig, totales Chaos. Und ich denke da so, und wer macht das jetzt weg? Ich habe am Anfang auch immer so eine Geschirrmaschine eingeräumt. Wenn jemand so seine Tasse, oh, das hat mich schon immer genervt, ne? Wenn jemand seine benutzte Tasse ins Spülbecken stellt, statt 10 cm drunter in die Spülmaschine, ne? Und am Anfang habe ich das auch weggeräumt, bis ich dann so dachte, nee, bist ja dumm. Bist ja dumm, was machst du denn hier die Putzfrau für Typen, denen das völlig egal ist. Nee, also das waren so Kleinigkeiten, aber es ist auch, die Mentalität ist für mich nichts. Also das waren tolle Jungs, ne? Und das war auch, eine spannende Aufgabe, alles neu, alles KI und so, ne? Und ich habe super viel gelernt, aber wow, hatte ich keinen Bock, am Montagmorgen meinen Happiness-Index anzugeben.
Ich kriege Pocken, wenn ich das höre. Happiness-Index. Ja. Vor allen Dingen, du hast mal eine Story erzählt, die ist auch nicht böse, aber glaube ich, kann man gut erzählen, wo ich dachte, oh Gott, mir wäre der Arsch geplatzt, wo du irgendwann mal gesagt hast, dein Happiness-Faktor ist einfach nicht so gut heute. War bei 2 oder nee, so.
Nee, bei 1, ja, ja, genau.
Oder bei 1. Ich weiß gar nicht mehr warum.
Ja.
Aber das wurde aber nicht gerne gesehen. Also nee. Dein Happiness-Faktor muss schon bei 4 oder 5 sein. Ja. Weil bei 1, dann geh bitte, also dann mach bitte was dagegen. Ja. Weil, Entschuldigung, wir wollen hier gar keine schlechte Stimmung in unserem 3-Mann-Unternehmen, von dem beide übrigens auch deutlich jünger waren als du, ne?
Ja, die waren schon ein bisschen jünger als ich und das war krass. Ich war die einzige Frau, ich war die älteste im ganzen Team und es war auch dieser Happiness-Faktor. Das war eine Begründung, ich hatte einen Grund dafür, so, und als dann das Meeting vorbei war, rief sofort mein Chef und war so, ey, ist ja also voll krass, dass du das so gesagt hast. Also, ja, so, ist halt so, ne?
Und wofür ist der Happiness-Faktor denn da, wenn ja, man nicht ehrlich sagen darf, man ist gerade nicht so happy?
Genau, ja, schon, aber es darf nichts mit dem Unternehmen scheinbar zu tun haben, warum man nicht happy ist. Also man muss eine bessere Begründung haben als die ich hatte scheinbar. Und danach dachte ich so, ach komm, es ist mir auch egal. Es ist mir, also erstens, beim Arbeitgeber geht mein Happiness nichts an. Also für mich ist das so ein, nee, es gibt 1000 Gründe, warum ich nicht mal happy bin. So, das kann mit der Arbeit zusammenhängen, es kann auch nicht mit der Arbeit zusammenhängen. Das erzähle ich dir und lang und breit in stundenlangen Sprachnachrichten, aber sonst, ich möchte da nicht zu genötigt werden, das zu erklären.
Kann ich bestätigen, es sind sehr lange, Radio Hermann hat dann gesendet und dann höre ich da einfach mal 2 Stunden lang. Ja, aber ich fand das auch immer richtig, vor allen Dingen, oh, das war alles... Oh. Diese aufgesetzte Art, ne, ist auch so, dass, nee.
Ja, und auch, dass es mussten halt auch, übrigens, mein Happiness-Faktor war für den Rest der Zeit auf 4. Er ist nicht hochgegangen. Er ist manchmal runtergegangen, wenn ich krank war oder sowas. So, und dann, seit ich dann gekündigt hatte, war er immer auf 5.
Auf einer Skala von 1 bis 5 ist mein Happiness-Faktor bei 17. Danke der Nachfrage.
Ja. Nee, aber mir wurde halt so unterstellt, dass ich das als naja, manche benutzen das auch, um so eine Message rüberzubringen, wo ich dachte, nein, tue ich nicht. Na, ich bin doch keine 12 und kommuniziere mit meinem WhatsApp-Status.
Du bist, also man muss sagen, du bist absolut passiv-aggressiv genug, um das zu tun, aber du tust es nicht, ja, weil du nicht dumm genug bist, das zu tun.
Ja.
Ich hasse das ja, wenn Menschen das machen, wenn sie so geheime Botschaft über WhatsApp starten. Wir haben eine gemeinsame Bekannte, die das macht.
Ja.
So, und die auch, die hat mir auch schon Botschaften geschickt über so traurige Lieder. Oder, oh Gott, diese Mutterdinger immer, wenn du so, manche Menschen enttäuschen einen halt. Weißt du, und ich so, oh, meinst du gerade mich? Also jetzt nicht, meine Mutter macht das tatsächlich nicht, aber wirklich so, ja, oh Gott, wo du denkst, oh, so, ruf mich doch einfach an und klär's wie ein Erwachsener, ey. Ja. Anstatt jetzt, das war eine Zeit lang, warst du damals, Achtung, jetzt muss man ein bisschen älter sein, um zu verstehen, worauf ich hinaus will. Warst du auf StudiVZ?
Ja, StudiVZ, ja. SchülerVZ, ja? Nicht, aber StudiVZ.
Nee, auf, ja. SchülerVZ war ich auch nicht, die kam ja auch erst später.
Ja.
Und StudiVZ war man ja eigentlich nur, weil das geile Gruppennamen hatte,
ja,
und man war dann irgendwie, man kommunizierte quasi über die Gruppennamen seine Charaktereigenschaften.
Ja, ne? Genau.
Das war auch immer so völlig, völlig sinnlos, aber das war ja die Zeit vor Facebook noch,
ja,
so.
Stimmt.
Und da war das auch häufig so, dass so Leute einem so Gruppen geschickt haben, also mir, so, da guck mal die Gruppe, wo ich denke so, das ist doch eine Botschaft. Und ich war damals noch zu jung, um das so richtig zu checken und dachte immer so, das bilde ich mir ein. Und dann kam Facebook und man hatte damals bei Facebook, also jetzt klar habe ich keine Ahnung, wie viele Follower das sind, so, aber es ist ja auch ein öffentlicher Account jetzt.
Ja.
Aber als ich damals noch einen privaten Facebook-Account geführt habe, mit wirklich nur einer Handvoll Leuten, gerade am Anfang von Facebook, da haben Leute auch ganz, ganz viel miteinander kommuniziert, gerade so Paare oder so zerstrittene Freunde mit so Statusnachrichten in der Timeline, weil damals war Social Media wirklich noch Social Media, das heißt, du hattest Kontakt zu deinen Leuten und das war auch nicht so, es war nicht die ganze Zeit so broadcastmäßig, sondern einer hat was reingebracht. Man hat es auch gesehen. Du hast das, was deine Freunde gepostet haben, auch gesehen und nicht irgendwelche, der Algorithmus hat irgendwelche random Dudes dir vorgeschlagen, die, keine Ahnung, riesengroße Papayas essen mit dem Arsch. Ja, sondern
wow, interessante halt Timeline, die du da hast.
Ja, frag mal. Aber wenn ich das Video finde, kriegst du es auch.
Na klar.
Und das war ganz häufig so, ich dachte so, oh nein, die kommunizieren miteinander, beleidigte Leberwurst, aber über so traurige Statusmitteilungen, weißt du? Wenn ich durch den Regen laufe, sieht man meine Tränen nicht, halt bloß die Fresse. Und es gibt Leute, die machen das heute noch.
Ja.
Also wenn der Happiness-Faktor dafür benutzt wird, nee, ist ja auch, also bitte.
Ja, nee, das wäre mir einfach auch im Berufskontext zu albern gewesen. Also im Privaten wäre es mir schon albern, aber im Berufskontext, also ich halte mich für eine relativ professionelle Arbeitskraft, so, die nicht auf sowas zurückgreift. Also ein Job ist ein Job und der soll mir bitte nicht auf den Sack gehen und meine Miete zahlen, so. Also wenn er mich nicht nervt, ist es ja schon das Minimum, was ich erwarte, so. Ich erwarte nicht mal Erfüllung, aber dass es mir irgendwie ein bisschen Spaß macht, wäre cool, so. Und also es hat mir schon Spaß gemacht, manche Sachen waren schon richtig cool, so, vor allem wenn du dann irgendwie mit KI-Hilfe irgendwelche Workflows baust, das war schon ganz geil und die dann auch noch funktionieren, so, aber es war auch, ich kam dann auch nicht mit diesem, ja, nee, nimm doch KI. Hast du ChatGPT schon gefragt? Wenn ich irgendeine Frage hatte, war immer die erste Antwort, hast du ChatGPT schon gefragt? Und ich dachte, ja, ich möchte mich mit einer Person unterhalten, beziehungsweise, ja, habe ich. Und, also, weißt du, was ich meine? Es ist so ein, manchmal, ja, möchtest du ja auch mal das Feedback von einer anderen denkenden Person haben und nicht mit einer KI sprechen.
Vor allen Dingen denke ich ja immer, wenn du einen Vorgesetzten hast, aka in dem Fall dein Chef, weil ihr seid wenig Leute, da ist der Chef automatisch, also er ist sowieso meist mal allen vorgesetzt, aber du hast ja nicht noch 12 Abteilungsleiter, wie es im Konzern war.
Genau.
So. Ich erwarte ja, dass der zumindest ein paar Antworten auf etwas hat. Also klar, generell ist es immer klug, wenn du in eine Führungsposition bist oder inne hast und du stellst Leute ein, dann stell Leute ein, die das, was du gemacht haben willst, am besten besser machen als du.
Mhm.
Oder um es mit den Worten von Steve Jobs zu sagen, hire good people and get the fuck out of their way. Ja, also so, stell gute Leute ein und dann geh verdammt nochmal den aus dem Weg. Weil wenn du die ganze Zeit da den Kontrolletti machst und irgendwie die ganze Zeit willst, dass sie eigentlich genauso arbeiten wie du, aber dann auch noch raten, wie du es gemacht haben willst, das ist anstrengend. Aber trotzdem musst du ja fragen können, so in welche Richtung soll es denn gehen? Was soll ich denn machen? Wie soll es denn laufen? Vor allem, wenn es in deinem Fall ein Job war, den du vorher so noch nicht gemacht hast.
Ja.
Weil du kamst ja 10 Jahre lang aus einem wirklich super konservativen, typischen Konzern, wo Digitalisierung ja auch etwas schleppend war, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja,
etwas. Und bist dann da in so, bist quasi dann so auf links der Überholspur gewechselt, was so KI und Technologie und so angeht. Und da so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Ist ja auch, kann man ja machen. Ist ja eine, ist ja auch erstmal.
Es hätte ja auch genau meins sein können, ne?
Nee. Nee, Frau, gar nicht. Also, wenn man dich auch nur ein bisschen kennt, hätte es überhaupt nicht deins sein können. Aber, ja, mein Gott, mal ausprobiert. Und, Du hast ja nicht einfach so gekündigt, weil dafür bist du viel zu sicherheitsbedürftig.
Ja.
Du hast schon einen Job gehabt, bevor du gekündigt hast.
Ja.
Und du hast jetzt einen Monat Urlaub und dann wechselst du direkt in einen Job. Und zwar ist der so urskonservativ. Da war die Konzernstruktur, war dagegen ja quasi Partytown. Aber die Skills, die du ja gelernt hast, das muss man ja sagen, die Skills, die du in den letzten 1,5 Jahren gelernt hast, die wirst du da auch anwenden können.
Ja.
Insofern kann ich jetzt den guten alten Oma-Spruch bringen, man weiß immer erst hinterher, wofür es gut gewesen ist.
Ja, ja, das stimmt. So, aber es ist auch, ich denke immer so, naja, es hätte vielleicht doch klappen können und es war halt wirklich 180 Grad gedreht so, aber es, naja, wahrscheinlich auch doch nicht. Also ich fand manche Sachen richtig cool, so auch gerade, es war ein papierloses Büro, also wirklich ne, komplett digitalisiert alles, das fand ich richtig erfrischend. Wenn ich jetzt da zum neuen Job gehe, da habe ich dann Aktenordner über Aktenordner, so, also keine Angst, ich bin nicht in einem Amt, aber es ist nicht allzu weit weg, so, aber ich finde das auch irgendwie cool, ich mag Papier, ich schreibe auch gerne mit einem Stift auf Papier und deswegen ist geil, das Beste war...
Nee, halt, Moment, das mache ich auch wahnsinnig gerne, ich schreibe gerne auf Papier und mein, ich schreibe gerne auf Papier, das kann nicht in einen Topf geworfen werden, das geht nicht, du bist so konservativ, was das angeht. Dieses, ach nee, und das wäre total schön, am liebsten ganz alleine, ein paar Akten und dann schiebe ich da eine ruhige Kugel für die nächsten 35 Jahre. Nein, ich schreibe gern mit einem Stift auf Papier, ist nicht, ich schreibe gerne mit einem Stift auf Papier. So, das wollte ich nur gesagt haben.
Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob ich da eine ruhige Kugel schiebe, muss ich ehrlich sagen. Also, ich glaube, die erste Zeit, bis ich da eingearbeitet bin, wird holprig, weil auch da sind wieder, na, obwohl ein paar Sachen habe ich schon gemacht. Aber das finde ich irgendwie wieder geil, mich in Themen einzuarbeiten, die ich vorher nicht kannte. Also wenn es den Raum gibt, dass man das machen kann, und dann was Neues zu lernen und sich das Schritt für Schritt weiter anzueignen und dann so nach, keine Ahnung, 2-3 Monaten feststellen, wow, ich kann das jetzt, ich verstehe das jetzt und das läuft wie von selbst. Das finde ich richtig geil, muss ich sagen.
Lernen ist halt der Shit, ne?
Ja, ja, lernen und können. Ich bin ja immer so ein, ich fange viele Dinge nicht an, weil ich sie nicht sofort kann. Aber gerade was so jetzt auch kreative Sachen anbelangt, ne? So, ich kann nicht sofort gut malen oder ich kann nicht sofort gut das und das. Und dann fange ich es nicht an, weil es mich nervt, dass ich es nicht gut kann. Bei der Arbeit ist es zum Glück nicht so. Da kann ich das irgendwie zurückstellen. Aber eigentlich etwas zu lernen und dann zu können, ist total geil.
Aber meinst du nicht, dass wenn du das gelernt hast, dass du dann verhältnismäßig, also du hast definitiv einen ruhigeren Job als vorher, das kann man glaube ich sagen.
Ja, das glaube ich, ja, das glaube ich auch, aber das, also es ist halt auch nicht, es ist halt kein Startup, struggelt immer mit das, dass du halt Kunden hast, ne? Also dass du Kunden hast und bekommst und hältst und so und ist ein Wirtschaftsunternehmen, das ist, das noch wächst und skaliert. Oh, das ist auch sowas, was mich am Startup so gerne, diese Buzzwords, die man so hin und her wirft. So, da muss man gucken, wie man das skaliert oder
wir müssen das noch double checken, bevor wir es greenlighten.
Ja, sowas, ne? Und auch Meetings. Wir haben Meetings über Meetings über Meetings, wo wir dann darüber sprechen. Wir hatten wirklich ein Meeting, wo ich hinterher dachte, und wofür war das jetzt? Also gar kein richtiger Ergebnis und völlig, also ja, keine Ahnung, war ein bisschen umsonst. Und diese ganzen Meetings und da Planung und da ein Weekly und für die Gruppe ein Weekly und hier, wo ich denke, so, ja, oder man macht alle 2 Wochen so ein Status-Update anstatt 2-mal die Woche und lässt die Leute arbeiten. Weil das war immer so auch mein was heißt Problem, aber dass ich dachte so, ja, lass mich doch mal arbeiten. Also, wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, mir, weil ich vergesse, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, dann ist die aus meinem Kopf raus. Wenn ich aber eine Woche später sagen soll, ich habe diese Aufgabe erledigt, muss ich mir das irgendwo notieren, damit ich nach einer Woche noch weiß, dass ich diese Aufgabe erledigt habe. Also, und dann bin ich damit beschäftigt, zu dokumentieren, was ich gemacht habe, anstatt einfach weiterzuarbeiten. Und das fand ich echt störend. Ich habe dann irgendwann, zum Glück gab es ja Notion, das war auch das Beste, was dieses Unternehmen, was ich da gelernt habe. Und das hat es mir dann erleichtert, aber trotzdem fand ich das schwierig.
Okay. Wenn du mich anguckst, mit so einem, könntest du bitte mir ins Wort fallen und das Gespräch übernehmen?
Nein. Du kennst das alles schon. Das habe ich dir alles schon erzählt, das ganze letzten anderthalb Jahre.
Ja, aber die Tausende und Abermillionen, möchte man sagen, es sind wirklich Tausende, abgefahrenerweise, aber Millionen noch nicht ganz, Flauschis. Die vielleicht noch nicht, es sei denn, sie hören den Podcast öfter als 3-mal, dann wissen sie das schon, aber ist ja egal. Also es ist ja, es war ja nun wirklich auch, also ich weiß, dass, ich erinnere mich noch, und da haben wir auch drüber gesprochen im Podcast, dass in der Phase, bevor du beim Konzern gekündigt hast, haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, dass du nur über deine Arbeit gesprochen hast. Mhm. Und dann hast du den Job gewechselt, dann hattest du so eine 2-2,5-monatige Honeymoon-Phase, in der du mir jeden Tag erzählt hast, dass es der beste Job der Welt ist. War doch nie so schön. Und danach ging es halt steil bergab. Und dann hast mir jeden Tag erzählt, dass das eigentlich nicht dein Ding ist. So. Deswegen war ich ja auch so, der neue Job ist ja zu dir gekommen, wie der ist ja der... Du wurdest gehadhuntet, es war genau das, was du wolltest, weil du hast seit einer ganzen Weile hast du gesagt, weißt du was, und das finde ich auch vollkommen legitim, dass du sagst, weißt du was, ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, mir den Arsch aufzureißen für etwas, wo ich das Gefühl habe, dass es nichts für mich ist, dass es nicht gewertschätzt wird oder keine Ahnung was. Und ehrlich gesagt, es ist mir auch alles viel zu stressig. Ich würde gerne irgendwo hin, wo es ruhiger ist oder wo es halt, also eine Zeit lang hast du gesagt, ich würde wahnsinnig, ich glaube, ich bin so eine Behördenmaus, hast du dann immer gesagt. Wo ich dann immer dachte, oh Gott, also mir rollen sich dann direkt die Fußnägel auf. Aber wie in vielen Sachen sind wir auch da komplett anders. Und ich war echt glücklich für dich, dass der Job jetzt auch, ist keine Behörde, aber es ist schon sehr hanseatisch, sehr gediegen, sehr klein. Mhm. So, also da, wo du, also es ist jetzt kein Konzern mit 15 Abteilungen, in die du gehst, so. Und es ist hier um die Ecke. Mhm. Das ist ganz geil. Und so weiter und so fort. Also der Job ist ja quasi, zumindest klingt er erstmal so, wie er dann später ist, weiß man es ja nicht. Ne? Ja, aber der klingt erstmal so, als wäre er für dich gemacht.
Und
so.
Ich habe ein Einzelbüro.
Du hast ein Einzelbüro.
Oh, ey, ich bin auch kein Großraumbüro. Ich hatte vorher so ein Zweierbüro, das war in Ordnung. Ich saß auch schon in dem Vierer. Das wird dann anstrengend, wenn du mit 2 Leuten zusammensitzt, die sehr viel telefonieren müssen. Aber hier war es auch, wir hatten ein Büro, weil wir waren irgendwie 4 Leute, so, Und wenn du dann da die Sales-Leute hast, die dann den ganzen Tag telefonieren und dann vielleicht auch einer dabei ist, der eine etwas lautere Stimme hat und mit Kopfhörern seine Lautstärke nicht regulieren kann. Oh, ich musste manchmal wirklich Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzen, um mich zu konzentrieren. Und zukünftig habe ich ein Einzelbüro. Das wird so toll. Ich freue mich schon auf mein Reh.
Ja, wir haben uns ausgemalt zusammen. Ja. Ich erkläre mal kurz, was mit dem Reh ist. Wir haben uns ausgemalt zusammen, wie es wohl sein wird. Und du warst so, also ich mag das ja sehr an dir, aber du neigst halt dazu, dir alles so ultra schön zu reden. Manchmal denke ich so, 20% weniger wären auch gut, dann ist der Downfall nicht so groß, weil natürlich ist eine Sache nie so geil, klar, wie man sich, wenn man so hoch hängt, kein Job der Welt ist so perfekt, so, ne? Aber trotzdem, wir haben ja ausgemacht, für den Rest unseres Lebens wird alles hardcore romantisiert.
Ja.
Also romantisieren wir uns da den Arsch ab. Und da du ja ein Einzelbüro hast und das alles wahnsinnig toll wird und du dann eine Decke mitnehmen kannst und eine Wärmflasche und so, habe ich gesagt, du brauchst noch so ein kleines Reh. Ein echtes. Am besten so ein Rehkitz, das die ganze Zeit dann, hast du mal gesehen, wie Rehkitze sich hinwerfen, wenn sie sich erschrecken?
Nee.
Also wenn quasi, wenn Mama, das ist so süß, wenn die Mama sagt, hier Achtung, Achtung, Gefahr, dann ist das Verhalten von Rehkitzen so, dass sie sich ganz klein machen.
Mhm.
Aber die checken nicht, ob sie dabei auf einer Straße liegen oder im hohen Gras. Mhm. Also quasi die sorgen dafür, dass sie unsichtbar sind, nur halt mitten auf der Straße. Und so kann dieses, also wäre jetzt gemein, wenn du das jetzt alle Stunde erschreckst, nur damit es niedlich ist. Aber gut, so bist du halt, was will man machen? Und dann kann es aber da immer in so einem Körbchen liegen und zwischendrin kann es in so einem kleinen Weidenkörbchen dir Süßigkeiten bringen.
Ja. Ja, das fände ich gut. Ja.
Das fände ich auch gut.
Das ist dann, da kann ich es mal streicheln und dann darf es sich wieder zurücklegen und schlafen und ja, das ist, ich finde die Vorstellung schön. Nein, aber ich bin auch, okay, ja, ich bin tatsächlich kein Typ, der so diese Clean Desk Policy, ne, dass man an einen Schreibtisch kommt, der komplett immer aufgeräumt, es sieht immer so aus, als würde da niemand sitzen. So, du setzt dich morgens hin, das ist halt für Bereiche, wo niemand einen festen Platz hat, damit jeder halt einen ordentlich aufgeräumten Schreibtisch hat. Ich verstehe das dahinter, aber arbeite so nicht. Bei mir liegt die Arbeit immer, ich arbeite immer, keine Ahnung, von links nach rechts. Ne?
Aber hattest du denn jedes Mal einen anderen Schreibtisch? Nee, oder?
Nee, aber es trotzdem galt Clean Desktop Policy. Und ich finde es ja so eine gewisse Individualisierung, also ich packe da jetzt keine Bilder hin, wie manche andere, ne?
Was? Was? Ich hab schon von mir ein Porträt malen lassen, nackt. In 1 Meter mal 70, gerahmt in Gold. Ich dachte, das stellst du dir entweder auf den Schreibtisch oder hängst es dir an die Wand in deinem neuen, wunderschönen, weiß ich nicht, Seifenblasen riechenden Büro. Hä?
Ja, sorry, muss ich erst noch ausmachen.
Wir müssen mal so richtig cheesy, in Anführungsstrichen kann gerade keiner sehen, romantische Pärchenfotos aufnehmen, du nicht. Weißt du, wie so auf so amerikanischen Weihnachtskarten, von denen man nie weiß, ist das ein Joke oder wollt ihr so scheiße aussehen? Und dann so mit so einem rein retuschierten Sonnenuntergang und so. Und die stellst du dir an.
Ja,
so Bilder, wo du mich so, ich retuschiere mich dann auf deine Arme, so dass du mich durch die Gegend trägst. Also, weißt du, sowas.
Also oder einer liegt so auf dem Bauch und mit den Kopf auf die Hände gestützt und dann die Beine angewinkelt und du sitzt dann auf meinen Füßen im Prinzip über mir drüber so und
ja, ganz ja auf jeden Fall
das sehe ich auch. Ja, nee, aber ja. Ich finde so eine gewisse, ich möchte ein paar Dinge, ich hoffe, ich habe da irgendeinen so einen kleinen Trolley, wo ich Dinge lassen kann, einfach nur eine, keine Ahnung, eine Packung Müsli oder das ist so irgendwelche persönlichen Dinge, die man mal, die ich nicht jeden Tag von A nach B schleppen will. Binden. Ganz weiß ich.
Eine Packung Müsli fand ich gerade so oddly specific. In meinem Kopf so direkt eine Knarre. Und was heißt eine und Packung Müsli und Binden, ja.
Ja, das ist so ein Büroding. Man hat halt dann so ein Notfallmüsli. wenn für die Tage, wo man vergessen hat.
Remedy Müsli?
Ja, weil man vergessen hat, das Frühstück einzupacken oder keins zu Hause hatte. Und dann gibt's dann Notfallmüsli. Das ist nicht so selten. Also die Büromäuse unter unseren Hörern werden verstehen, was ich meine. Oder die Süßigkeiten-Schublade, wo dann immer irgendwas drin ist. Das ist, habe ich jetzt nicht. Aber, oder Tee, der eigene Tee. Es ist ja manchmal dann auch die eigene Tasse, weil man kann seinen Kollegen vielleicht gegebenenfalls nicht vertrauen, wenn es genug sind, dass sie nicht die eigene Tasse benutzen. Und dann kann man die in so einen Trolley packen. Das ist so, du guckst gerade, als würdest
du dich erschießen. Nee, ich versuche einfach so neutral wie möglich zu gucken, weil ich glaube ja, dass, also mein... Ach, es ist so schlimm, ne? Es ist einfach, wir hatten das ja schon ein paar Mal auch im Podcast und es ist sehr häufig Thema auch zwischen dir und mir, dass du erzählst, was dir alles so wichtig ist am Büroleben und ich da sitze und denke, nach Satz 3 möchte ich mir ins Gesicht schießen. Und ich denke so, nein. Es ist alles. Am Anfang, das größte Thema deines aktuellen noch Jobs, also des du jetzt gekündigt hast, war, dass du mit niemandem Mittagessen gehen konntest. Und das war nicht ein bisschen schade, das war ein Desaster, dass ich zwischendrin so, geht die Frau jetzt heulend nach Hause, weil keiner mit ihr Mittag gegessen hat. Und hast du mir erzählt, nein, das ist aber ganz wichtig im Büros. Und ich kann das ja nicht nachvollziehen, ich bin ja selbstständig. Und das gilt auch nicht für alle Selbstständigen. Es gibt auch Selbstständige, die Coworking Spaces benutzen oder sowas, klar. Mhm. Aber ich habe es angehört und dachte so, Maja, was für ein Drama, ne? Ja. Nein, zum Mittagessen. Aber ja, es muss so ein Büro-Ding. Da gibt es ja auch Mittwoch und Dönerstag. Wir hatten das ja alle schon mal.
Ja, ja. Das ist wichtig. Ja, aber das war tatsächlich im davor in dem Konzernjob so. Beim Mittagessen hat man halt gebondet mit den Leuten, die man jetzt mochte, ne? Aber es war halt so, da ist die Zusammengehörigkeit entstanden. So, und jetzt, das war tatsächlich bis zum Schluss, so ein homogenes Team war das nicht. Und es war ein kleines Team. Und das ist, also natürlich liegt es nicht nur daran, dass man nicht zusammen Mittag isst, aber sich da mal auszutauschen und so eine Zeit zu haben, wo man nicht über Arbeit spricht, ist schon wichtig, damit man auch sich mal gegenseitig ein bisschen kennenlernt, soweit man das halt möchte. Wenn man natürlich so ein Typ ist, hatte ich auch, der gar kein Interesse daran hat, sich in irgendeiner Form auszutauschen und ne, dann ist das so. Also es ist auch okay, aber es macht es dann in anderen Bereichen schwieriger.
Ne, ich bin ja nicht dumm. Ich verstehe schon.
Nein, ich erkläre das jetzt auch nicht für dich.
So. Okay, gut. Also mir ist schon klar, was dieses Socializen da soll. Ich bin nur gar kein Socializer.
Ja, ja.
Und ich bin das ist so ein Familiending. Ich habe das, meine kleine Schwester hat mir das erzählt bei ihrem Job, vor dem, den sie jetzt macht, also ihrem letzten Job, da hatte sie das auch, die hat in der Bibliothek gearbeitet und da war das auch so, dass sie alle, und dann machen wir alle zusammen Mittagessen und meine Schwester hat von Anfang an gesagt, so, nehmt's mir nicht übel. Aber ich nicht. Ich werde in der Mittagspause mein mitgebrachtes Mittagessen nehmen, das werde ich mir warm machen, dann werde ich mir Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzen, dann werde ich mich draußen in die Sonne setzen und ganz allein meine Fresse halten und essen. Und ich habe das so stark gefühlt, weil sie meinte auch, sie so, ich weiß, und dann wollen wir noch über unsere Freizeit reden und was wir hier und die Kinder und wer auch immer alles und der Ehemann und bla bla. Sie so, es interessiert mich nicht. Und das habe ich so hart gefühlt, weil ich habe ja normalerweise, bist du ja die Büromaus, mit der ich spreche, aber meine Schwester war so, nee, ich kann das nicht, ich will das auch nicht. Die ist da völlig rigoros. Die ist da so, ja, dann verpasse ich halt, was Susanne in ihrem nächsten Urlaub macht. Na, puh, das ist ja schrecklich. So, aber mir ist schon klar, warum man das macht. Ich bin nur nicht der Typ dafür. Mhm. Ich müsste die ganze Zeit ein Menschenkostüm tragen. Ich würde die ganze Zeit da sitzen. Ich würde bei jedem, egal wer was sagt, würde ich denken, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, ich sitze hier und ich nicke und ich höre genug zu, um zu wissen, wenn ich angesprochen werde. Und ansonsten, aus meinem Leben erfahrt ihr übrigens gar nichts, weil ich nämlich ein Typ bin, der nicht über sein Leben spricht bei Menschen, die er in seinem Leben nicht hat, und Arbeitskollegen sind nicht Menschen, die ich in meinem Leben habe. Mhm. Also das sind halt auch keine Freunde, das sind halt Arbeitskollegen in meinem Fall. Und dann, man kann sich auch super verstehen, aber Ich kann es nicht anders erklären. Es ist einfach, ich denke so, nee, ich will gar nicht wissen, wie dein Urlaub war. Also ist ja schön, dass der toll war. Freut mich wirklich, freut mich auch ernsthaft, freut mich für dich. Ich hoffe, du hast ein gutes Leben. Schön, toll mit dem Mann und den Kindern auch, dass du gesund bist. prima. Alles toll. Schön auch der neue Garten. Neue Gartenmöbel? Nee, was schön. Freut mich. Ist alles richtig toll. Kannst du das deinem Aktenordner erzählen? Weil, boah, weil, und das ist das, ja, nehmen wir mal Real Talk. Das Problem ist, es interessiert mich auf so einem hohen Level nicht, dass ich schwierig, also für mich wäre das keine Pause. Ich würde halt noch mehr arbeiten, weil soziales Interagieren ist für mich erstmal Arbeit. Ich habe immer das Gefühl, ich maske. Also ich habe eine Maske auf. Ich bin dann freundlich und ich lächle und ich nicke und das kann ich auch gut, weil ich das beruflich auch ganz häufig machen muss. Ich kriege das gut hin. Und natürlich gibt es Menschen, die ich mag und es gibt auch Menschen, die ich sehr liebe, aber der Zirkel ist sehr klein. Und dann gibt es Menschen. Und zu denen bin ich auch nett. Aber wenn die anfangen, mich voll zu labern, denke ich immer so, das ist ja, ich verstehe, dass du das Bedürfnis hast. Das Problem ist, ich habe das nicht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich sage dir, ich habe nicht das Bedürfnis, mich mit dir zu unterhalten. Das meint nicht dich, das meint mich. Das versteht so gut wie niemand. Mhm. Man muss mich schon wahrscheinlich gut kennen, um das zu verstehen. Oder Menschen, die so sind, irgendwie das verstehen. Um das zu verstehen. Oder ich sage das nicht, damit du dir nicht vom Kopf gestoßen fühlst, was häufig die Variante ist, die ich dann wähle. Ja. Und dann ertrage ich aber. Und das ist halt immer so, ich denke so, aber es ist wirklich... Es ist, Frau, ich kann es dir nicht erklären, es langweilt mich, also im Innersten von mir, ich bin so tiefen gelangweilt, dass ich denke so, warum, das kostet ja auch meine Lebenszeit, verstehst du? Und ich weiß, das gehört auch dazu alles, aber das hast du jeden Tag, kann ich nicht. Also für dich, supi, du bist, was Arbeiten angeht, da bist du ein Social Butterfly, aber, mehr oder weniger, aber das jeden Tag, nee. Weil es für mich wirklich das, was dir fehlt und was du so schön findest und was für dich auch die Arbeit ausmacht, nämlich der Kontakt mit Kollegen und so weiter und so fort, ist das, was für mich Büroarbeit absolutes Ausschlusskriterium ist. Ich bin halt diametral entgegen. Weil die einzige Möglichkeit, die ich hätte, wäre entweder an Tag 3 gekündigt zu werden, was sehr wahrscheinlich ist, oder immer so zu tun, als wäre ich ein Mensch, der da reinpassen würde. Und so zu tun, als wäre ich ein Mensch, der irgendwo reinpasst, damit habe ich vor 20 Jahren aufgehört oder so, um überhaupt heilen zu können. Deswegen wäre es für mich fürchterlich. Mhm. Deswegen entgleisen, oder wenn entgleisen nicht, aber deswegen gucke ich dich ja manchmal auch so an, wenn du das erzählst und bin so, ich höre, was du sagst, aber ich verstehe das nicht.
Ja. Ja, das ist auch, ich meine, du bist ja auch selbstständig und da hatten wir auch schon zigmal drüber gesprochen. Du könntest nichts anderes sein als selbstständig. Wahrscheinlich, ja. Weil wenn du in einem Büro, und das ist für mich im Prinzip völlig normal, das, was du meinst mit den Masken, dass du halt immer so, das ist ein bisschen eine andere, wir reden ja auch von meiner Büropersönlichkeit und das ist vollkommen ernst gemeint. Ich bin im Büro eine etwas andere Version meiner selbst als die, die du kennst oder als die, keine Ahnung, also ich brauche noch ein bisschen andere Skills, um in einem Büro zu arbeiten und damit meine ich einfach, dass man halt sich auch Dinge anhört, wo man denkt, ich sitze da auch nicht, denke, oh, erzähl mir bitte am Freitag, was du am Wochenende machst, damit ich am Montag nachfragen kann, wie es Wochenende war. Und das machen wir jetzt für die nächsten 30 Jahre. So, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das interessiert mich total. Also zumindest nicht bei jedem. Es entstehen ja auch so halbwegs manchmal so ein bisschen Freundschaften im Büro, so, ne, da hat man dann so seine Clique, aber ich bin jetzt auch, glaube ich, in einem Alter, wo ich sagen kann, wenn das nicht so ist, und auch geprägt durch das letzte Jahr, wenn das nicht so ist, ist das okay. Also es ist nicht so, dass ich mir nicht eine halbe Stunde Pause schön machen kann und nicht weiß, was ich da tue dabei, ne, also ich, gehe davon aus, dass das auch in dem zukünftigen Job kein großes Thema ist. Und das ist fein für mich mittlerweile.
Oder hast du ja dein Reh.
Nee, ich glaube, stimmt.
Ich verstehe das schon. Ich glaube aber, das ist auch der Unterschied, dass du sagst, klar, also jeder Mensch hat ja für jeden anderen Menschen eine unterschiedliche Persönlichkeit. Das heißt, das eigentliche Du kennt außer dir niemand. Mhm. Und ich habe das zum Beispiel letztens auch mal wieder für mich festgestellt. Ich kann zum Beispiel nur enge Beziehung führen. Lebensgefährte, die Beziehung zu dir oder die Beziehung zu Marc, ne? Also enge Freundschaften oder halt enge amoröse Geschichten, nur wenn ich da mein Menschenkostüm nicht anhaben kann. Deswegen, oder nicht anhaben muss. Deswegen fällt es mir, deswegen habe ich auch sehr wenig Freunde, weil ich in meinem privaten Bereich nur funktioniere, wie ein richtiger, also so, dass ich mich wohlfühle, wenn ich nicht masken muss. Und dass jeder von uns natürlich eine Persönlichkeit hat, die ich mit mir alleine Persönlichkeit, die ist das eine. Und man hat natürlich für jeden Menschen, natürlich bin ich mit dir anders, als ich es mit meinem Wikinger bin. Ich bin mit dir anders, als ich es mit Marc bin. Ich bin mit dir anders, als ich es mit meiner Schwester bin. Mhm. So, ne? Es gibt das große Schwester-Ich, es gibt das Lebensgefährtin. Das ist ja klar. Und natürlich bin ich auch, wenn ich arbeite, also mein professionelles Arbeitskünstler-Ich ist ja auch nochmal anders. Es ist sogar anders, ob ich quasi gerade bei Rowohlt stehe und es geht ums Buch oder ob ich auf einer Bühne stehe. Mhm. Auch das ist nochmal was anderes. Aber so in so einem Konstrukt zu arbeiten, würde für mich nicht, ich muss ein bisschen anders sein, bedeuten. Es würde für mich bedeuten, ich bin morgens, stehe ich auf und bin wie immer groß, wunderschön und schleimig. Und dann muss ich ein ungefähr 20 Nummern zu kleines Menschenkostüm mich da reinpressen. Und die ganze Zeit muss ich von innen auf dem Weg dahin und den ganzen Tag von innen die Nähte zuhalten, damit ich da nicht rausplatze. Und manchmal tropft es so unter mich und ich muss dann so mit so Tüchern das schnell wegwischen. Weißt du, was ich meine? Ich wäre, also ein Großteil meiner Arbeit würde darin bestehen, dass ich versuchen würde, zu verschwinden hinter diesem Kostüm, also hinter dieser Maske, die ich anderen Menschen zeige, weil ich mich auch nicht wohlfühle. Ich fühle mich auch nicht wohl unter Menschen, die mir nichts bedeuten oder die ich nicht in irgendeiner Form mag. Mhm. So, und na klar kannst du deine Arbeitskollegen und sollst du deine Arbeitskollegen am besten auch mögen. Mhm. Aber, und das ist bei mir, sind es natürlich mit Kollegen nochmal was anderes. Natürlich, es kommt auch an, was für Kollegen wir sprechen. Sprechen wir von Künstlerkollegen, das ist das eine. Sprechen wir von Menschen, von dem Team, das ist das andere. Das meine ich nicht. Also ist das ja, bei mir sind es ja fast jeden Tag andere Leute, außer Marc und mein Tourmanagement und so, ne? Oder mein Verlag, so. Aber ansonsten sind es halt jeden Tag andere Leute. Ich habe ja diese Konstante, so wie du sie hast, habe ich ja nicht. Ich muss ja nicht jeden Tag die gleichen Pappnasen sehen. Das hat sehr viele Nachteile. Es hat aber auch sehr viele Vorteile. Mhm. Klar. Also wenn du Leute dabei hast, die du jeden Tag sehen musst, die du auf den Tod nicht leiden kannst, und ich verwette meinen wunderschönen Arsch drauf, es gibt nicht einen Menschen, der in einem Büro arbeitet, der nicht eine Person hat, bei der er kotzen möchte, wenn er die sieht. Kann ich mir nicht vorstellen. Man muss einen Bürofeind haben, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber für mich würde ein Hauptteil, also ich würde abends nach Hause gehen und ich könnte in meinem Leben nichts mehr machen, weil meine Social Batteries wären so fucking low davon, dass ich so tun muss, als wäre ich ein völlig, in Anführungsstrichen, normaler, freundlicher Mensch, der wahnsinnig gerne hier ist und mit euch Nudeln isst, aufgewärmt aus der Mikrowelle, um 12 Uhr mittags, was absolut die Unzeit ist, um Mittag zu essen, erst denn man ist Rentner übrigens. Oder man liegt im Krankenhaus vielleicht. Und dann geht der Tag noch so lang. Dann sind das nochmal 5 Stunden. 5 Stunden, wo dann jeder angepimmelt kommt und was will mit einer Kaffeetasse und man einen Klönschnack hält. Du kommst nicht zum Arbeiten, jeder labert dich ständig irgendwie voll. Frau, ich würde mich erschießen. Ich glaube wirklich, nein, ich meine das, ich weiß, es klingt lustig, aber ich meine das ernst. Ich glaube, das würde mich ganz, ganz schnell in eine Abhängigkeit treiben. Alkohol, Drogen, keine Ahnung, Kekse. Ja. Oh nein, Kekse, dann werde ich am Ende noch fett. Ich
bin keksabhängig.
Nee, aber das ist tatsächlich lustig. Und das ist so lustig, weil es natürlich, das zieht sich ja nicht nur, ist ja nicht nur eine Arbeitssache. Das zieht sich bei mir ja auch durchs komplette Leben, so, ne? Ist ja immer, deswegen sage ich auch immer, ich hätte nichts anderes werden können außer Künstler, weil von einem Künstler erwartest du, dass der merkwürdig ist. Mhm. Ich war schon immer merkwürdig. Mir haben schon immer alle Leute gesagt, ich bin irgendwie nicht, also, ich bin nicht asozial, gar nicht, aber ich bin irgendwie komisch und, ist es irgendwie gar nicht so leicht, Kontakt zu mir zu knüpfen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie immer so dieses, ich erzähle dir mein Leben an, nach 10 Minuten auf einer Party. Mhm. Und wie häufig ich den Satz in meinem Leben schon gehört habe, das habe ich bisher nicht mal meinen Therapeuten erzählt. Und ich denke so, ich weiß, ich habe mir nicht mal deinen Vornamen gemerkt, aber ich weiß, wie dein Kerl im Bett ist. Weiß ich nicht. Weißt
du? Aber das so, ist das auch ist dein so Special Skill. Also,
bei ja, mir, auf bei den mir ich gerne verzichten so würde.
Bei mir laufen ja die Leute eher weg. Also es ist.
Du bist die Königin im niemanden kennenlernen.
Ja, ja. Und selbst wenn ich es versuche.
Ja, Wahnsinn.
Ja, aber ich
nee, aber es ist
freu
gut,
mich
dass
trotzdem,
du,
ich freue mich trotzdem sehr darauf. Ich freue mich auf den neuen Job und auf die neuen Aufgaben. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Und ich habe mir schon einen Einarbeitungsplan erstellt. Und was ich abklären muss am ersten Tag und so alles so, weil das Vorbereitung auf sowas, habe ich ja einen heiden Spaß dran. Habe ich ja, also ich liebe das ja. Wenn ich da aufkomme, dann entweder denken die so, wow, was ist das für eine, oder sie sind begeistert, wie sehr ich mich schon vorbereitet habe. Ich weiß es nicht. Es kann in jeder Richtung aufschlagen, aber ich versuche zu ich versuche den Enthusiasmus ein bisschen zu dämpfen, wenn ich da dann ankomme. Nee. Aber ich freue mich sehr drauf.
Sie werden es, wenn Sie denken, was ist das denn für eine? Und das ist das Schöne am Büro. Sie werden es dich nicht wissen lassen, weil Sie ja alle Ihr Kostüm tragen. Ja. Übrigens, was heißt denn hier, ich freue mich trotzdem? Nur weil ich nicht in dem Büro arbeiten würde, heißt es ja noch lange nicht, dass du nicht deinen Job mega geil finden kannst. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die daran aufgehen, im Büro zu sitzen. Ich sage ja auch nicht, das ist scheiße. Ich sage nur, für mich wäre das wahrscheinlich ein Grund, mich im nächsten Wald zu vergraben. Das sagt aber nichts darüber aus, dass ich Leute kacke finde, die im Büro arbeiten, sondern nur, dass ich das nicht könnte.
Wäre ich ja sonst auch sehr traurig.
Das ist, ja, das ist ein bisschen so, als wenn ich sage, ich möchte keine Kinder haben, heißt nicht, ich finde Menschen, die Kinder haben, scheiße. Also, weißt du, so, das ist nicht das Gleiche. Nee. Also, ich hab noch einen Funfact, dann ist die Folge wahrscheinlich auch gleich schon wieder voll, weil ich habe gestern, ich wollte es auch kurz erzählen, also, ey, Glückwunsch zum neuen Job.
Danke.
Habe ich schon tausendmal gesagt, haben wir glaube ich schon einen Podcast gehabt, aber trotzdem, wird richtig gut. Wir wollen Fotos vom Reh. Mit mir meine ich, alle Flauschis und mich, wir wollen Fotos vom Reh. Und ich bin gespannt, bin sehr gespannt, wie es wird.
Ich auch.
Sehr.
Ich auch.
Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir. Und wenn es kacke ist, kannst du immer zum Mittagessen hierher kommen.
Das stimmt.
Ich bin zwar fast nie zu Hause, aber du kannst fußläufig, kannst du zum Mittagessen herkommen.
Ja, das ist richtig geil. Also das finde ich wirklich auch, jetzt brauche ich nur noch eine Wohnung in der Nähe und schwupps.
Ja, musst du ungefähr 2-3 Nieren für verkaufen und zack.
Ja, gut. Du hast Hammer, ja,
so scheiß teuer, ey.
So unabhängig davon, brauchst du beide Nieren oder kommst du auch mit einer klar? Asking for a friend, die eine Wohnung sucht.
Ich brauche meine Niere noch für den Fall, dass ich dir mal eine spenden muss. Ja, okay. Und zwar nicht für eine Wohnung. Nee, pass auf, ich habe gestern. Und das kann jetzt sein, ich nehme es vorweg, dass das in die Kategorie Special Interests Nicole fällt. Mhm. Ja? Und dass ich jetzt einen ganz langen Vortrag darüber halte, wie geil ich das finde. Mhm. Aber ich glaube, du wirst es auch geil finden. Ich habe gestern auf, ich glaube, BR Alpha, nagel mich nicht drauf fest, eine Doku gesehen von mit Harald Lesch. Harald Lesch, weiß nicht, sagt dir bestimmt was, keine Ahnung.
Der Name überhaupt. Na ja, das Gesicht habe ich nicht vor Augen.
Okay, ich liebe Harald Lesch. Und es ging in der Doku um das Thema, haben wir eine Seele? Mhm. Und dann ging es darum, was macht denn eigentlich eine Seele aus? Ich habe es nicht von Anfang an gesehen, muss man sagen, leider. Aber was macht denn eine Seele aus und was bedeutet und wie ist das definiert und wie haben Philosophen das definiert und so weiter und so fort. Und dann kam man von, wie der Mensch sich wahrnimmt und wie der Mensch sich in Bezug auf andere wahrnimmt und so weiter. Und dann hat man gesagt, ja, und es geht um Kommunikation auf irgendeine Art. Dann hat man gesagt, ja, aber zum Beispiel auch Pflanzen, also es gibt Philosophen, die haben gesagt, auch Pflanzen haben eine Seele, weil Pflanzen miteinander kommunizieren. Also man weiß zum Beispiel, dass Bäume miteinander kommunizieren über sehr weitreichende Netzstrukturen, über Duftstoffe in der Luft und so weiter und so fort. Also sie sprechen quasi miteinander. Das ist jetzt alles nicht so neu, ne? Mhm. So, und wir haben den Tieren eine Seele und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach übrigens die Antwort auf alles ist ja, weil für mich haben sogar Stofftiere eine Seele. Insofern, meine Stofftiere haben auch alle Namen und die werden auch mitgenommen, wenn was. Also so, ich fahre mit Travel Pick auf Tour und es geht nicht ohne. Ne? Es geht so weit nicht ohne, dass wenn wir losfahren auf Tour und Marc sagt, hast du Travel Pick dabei? Und ich sage, ach scheiße, nein, der habe ich im Bett vergessen. Dann dreht er um, fährt zurück, steigt aus, geht nach oben, holt Travel Pick. Also so. Aber, und jetzt kommt's. Es gibt einen Forscher, es gibt mehrere Forscher, aber der forscht an einer Pflanze, die heißt, warte, sag ich dir kurz, habe ich extra nochmal rausgesucht, Bokila, B-O-Q-U-I-L-A, gerne mal nachgoogeln, Bokila. Und Bokila hat die Eigenschaft, die Blätter zu wechseln oder die Blattform zu wechseln, je nach Pflanzenart, mit der es zusammen wächst. Also wenn es neben sich eine Pflanze hat, die, keine Ahnung, nicht nebenbei googeln, du kannst nachher googeln, guck mich an. So, also ich sehe das doch. So, pass auf, wenn du was dabei hast, die runde Blätter hat, bildet sie nach einer Zeit plötzlich runde Blätter aus oder eckige, also spitzere Blätter und so weiter und so fort. Und dann hat ein Forscher gesagt, das ist ja spannend, weil woher weiß denn die Pflanze, wie die Pflanzen um sie herum aussehen? Und hat erstmal geguckt, woran könnte das liegen? So, liegt das an der, vielleicht verbreiten die Pflanzen in der Umgebung verschiedene Pheromone, dass sie das wahrnimmt, oder liegt es an der Umgebung, merkt es irgendwie? Und dann hat er gesagt, lass mal herausfinden, weil er hat den Verdacht nach sehr langer Forschung den Verdacht aufgestellt, zu sagen, oder die Verdachtsthese, kann es sein, auch wenn das total bescheuert klingt, dass diese Pflanze sieht, was in ihrer Umgebung passiert. Und hat so eine Pflanze genommen, also eine Bokila genommen, und hat die in so einen Karton gestellt und hat oben in den Karton ein Loch reingemacht und hat da so einen Zweig rausgeholt und hat an diesen Zweig, also an so einem Stab noch festgemacht, aber an diesen Zweig einen künstlichen Zweig dran gemacht, weil er gesagt hat, wir nehmen einfach nur die Form eines Blattes, also nur so ein Zweig mit mehreren Blättern, nur die Form, aber keine Duftstoffe, keine Pflanzenstoffe, nichts. Es ist einfach Plastik. Und machen es daran und gucken mal, was passiert. Und tatsächlich hat diese Pflanze angefangen, die 9 Blätter, die sie ausgebildet hat, nach und nach zu exakt dieser Blätterform auszubilden von dieser Plastikpflanze. Mhm. Und die Pflanzenteile, die weiter unten waren in dem Karton, die blieben gleich. Das heißt, der Teil der Pflanze, der die Pflanze sehen, die Plastikpflanze sehen konnte, hat sich verändert, der andere Teil nicht. Dann hat er gesagt, wenn die Pflanze das kann, kann sie auch Fotos erkennen, und hat so eine Pflanze komplett in eine Kiste gepackt, also abgeschottet von allen anderen Pflanzen, komplett in eine Kiste und nur Bilder rundherum um die Pflanze von Ginkgo-Blättern und geguckt, was passiert. Und tatsächlich hat die Pflanze angefangen, mit jedem neuen Blatt, das sie auswachsen lassen, sich immer mehr an die Blattform, die auch nicht leicht ist, ne? Ginkgo-Blätter sind also ganz spezielle Blätter, an die Blattform von Ginkgo anzupassen. Mit anderen Worten, er forscht dann noch dran weiter, aber es sieht so aus, und da sagt er auch, es sieht so aus, es gibt bis jetzt keine andere Erklärung, dass es vielleicht Pflanzen gibt oder dass Pflanzen in der Lage sind zu sehen. Nicht alle, aber diese Pflanze. Er meinte, die hat offensichtlich irgendwie eine Möglichkeit gefunden, über den Visus, also über das Sehen, irgendwie zu sehen. Und er sagt, er hat überhaupt keine Ahnung, wie. Mhm. Er weiß nicht, wie diese Pflanze das macht, aber er weiß, dass sie es macht. Und wenn einem diese Information gerade nicht unglaublich vom Hocker haut, kann ich übrigens nicht mit dir befreundet sein. Also mit dir zum Beispiel nicht mehr. Es war schön mit dir, Frau. Aber dein Gesichtsausdruck müsste jetzt sowas sagen wie, oh mein fucking Gott, was? Und dein Gesichtsausdruck sagt, ja, eine Pflanze hat halt jetzt andere Blätter. Es ist doch der Shit. Also wenn Pflanzen gucken können, du meine Güte. Also, man weiß ja mittlerweile, dass Pflanzen irgendwie, oder man geht davon aus zumindest, dass Pflanzen sogar in der Lage sind, eventuell Schmerzreize zu empfinden und so weiter und so fort. Aber wenn du denkst, okay, Pflanzen kommunizieren, Pflanzen empfinden scheinbar in irgendeiner Form, einige zumindest, Schmerz, vielleicht auch alle, man weiß es ja nicht, Schmerz oder schmerzähnliche Sachen, also es gibt eine Form von Empfindung. es gibt ja tausend Studien darüber, dass Pflanzen sich unterschiedlich verhalten, je nachdem, was für Musik sie hören oder ob man mit ihnen spricht oder ob man nett zu ihnen ist oder nicht und was für Umgebung sie stehen und so weiter und so fort. Und die können jetzt auch noch gucken. Also was unterscheidet denn dann irgendwann noch mein Haustier von meinen Pflanzen, die ich hier ständig verdursten lasse? Ich werde jetzt meine Pflanzen öfter gießen. Und ich bin sowieso nett zu meinen Pflanzen, aber ich werde die öfter gießen, weil vielleicht empfinden die viel mehr, als wir bisher gedacht haben. Vielleicht sehen die mich auch. Die sehen Dinge, Frau, die haben Dinge gesehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es erklärt, warum meine ganzen Efeututen so ihre Blätter abwerfen. Das ist Protest.
Ja, also.
So, Selbstmord. Die wollen das nicht mehr sehen.
Also ich, nur für den Fall, dass es nicht klar ist und man mich noch nicht so lange kennt, ich werde mich jetzt vergraben in diesem Thema.
Ja.
Weil ich das wahnsinnig spannend. 50% der Anwesenden in diesem Podcast finden das wahnsinnig spannend. Und
ich finde das auch interessant.
Also, sag ehrlich, das ist doch schon geil. Also das ist doch eine Erkenntnis, die ist mindblowing.
Mhm. Aber es ist auch, ich frage mich dann immer, wie oft, wenn das ist jetzt eine Pflanze, wo man das festgestellt hat, so, aber wenn das generell so ist, dass viele Pflanzen das vielleicht können, man hat es jetzt nur bei der einen festgestellt, dann ist das halt alles irgendwie, also dann wird man beobachtet von, wenn man durch den Wald geht und die reden dann miteinander, weil dass sie so untereinander, also miteinander reden, durch dieses Netzwerk, das Unterirdische, das habe ich auch schon mal gelesen, ich habe sogar ein Buch dazu, aber das ist so krass, weil man Pflanzen, also und was essen dann Veganer noch, wenn Pflanzen auch ein Schmerzempfinden haben. Es ist schon krass.
Also ich finde das schon ganz geil, weil das stellt natürlich auch so diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur, hebt das nochmal auf ein anderes Level, weil man ja auch so dieses, Wälder haben ja tatsächlich auch so eine viele sagen eine heilende Wirkung, da ist bestimmt auch was dran, weil irgendwie Wälder sind auch abgefahren, so, aber auch so beruhigend und aufs Nervensystem beruhigend einwirken. Ich finde Wälder fantastisch, so. Aber wenn man bedenkt, wie der Mensch mit der Natur umgeht, im Allgemeinen ist das sowieso schon mal die Hölle, wenn man jetzt auch noch weiß, Pflanzen haben halt den einzigen Nachteil, den sie haben, wird irgendwann vielleicht nur noch, dass sie nicht weglaufen können. Sein. Und wenn sie weglaufen können, haben wir halt Ends. Dann sind wir am Ende. Also ich glaube, wenn Pflanze strikes back, dann sind wir gefickt. Weil, also mich wird übrigens eine Horde Ananas töten. Weil, wie viele Ananas braucht 2 Jahre, diese Pflanze braucht 2 Jahre, um eine Ananas auszubilden, damit sie dann auf meinem Küchentisch verschimmelt. Es ist wirklich ein Elend. Ich muss besser mit Pflanzen umgehen. Ich gehe schon gut mit Pflanzen um, aber ich muss auch besser zu Ananas sein. Denn wenn die eines Tages zurückschlagen, dann sind es Ananas, Gurken. Gurken haben auch ein Rochos auf mich.
Gurken werden bei mir vor der Tür stehen und mich zu Tode knüppeln, wenn ich aufmache. Dass du schon an Gurken bei mir gestorben ist.
Ah, oh, Wahnsinn, ey. Naja, aber das habe ich jedenfalls gestern und ich fand's geil. Deswegen habe ich gedacht, ich bring's mal als Funfact mit. Für alle, die Bock haben, es mal zu googeln. Die Pflanze findet ihr, ich glaube, also die Doku wird auf jeden Fall irgendwo in der Mediathek sein. Guckt euch das mal an. Ich guck mal, ob ich den... Wenn ich den Link zu der Doku finde, packe ich ihn euch in die Shownotes. Ja, und ansonsten habe ich nur noch, ich kann es nicht sehen, ich glaube 6% Akku. Wir müssen also langsam den Sack zumachen.
Okay, ja, gut.
Deswegen, falls du noch was Wichtiges für die Nachwelt festhalten möchtest, dann jetzt?
Nee, also nicht für die Nachwelt weder wichtig noch, nee. Ich bin, du machst das immer und dann stotter ich mir was zurecht und dann lachst du und dann fängst du den Abspann an. Mach das doch gleich.
Spontanität ist einfach auch so. So, das hätte ja sein können, das ist in den letzten 5 Jahren Podcast. Naja,
nein,
auch sein.
Nein.
Nein. Das war's für diese Woche mit Ponyhof und Mittelfinger. Der Podcast erscheint immer donnerstags überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Wenn ihr gerade fertig seid mit Hören, dann geht doch mal auf nicole-jäger.de, da unter Tickets und Termine. Ich bin auf Tour, aktuelle Sommerpause, aber ab September gehen wir wieder steil für das zweite Halbjahr 2026 und komplett 2027 sind fast alle Termine online. Stuttgart kommt noch, ich sag dann Bescheid. Kauft euch ein Ticket, seid dabei. Und ansonsten, falls ihr Bock habt, unter Fanshop, gleiche Website, nicole-jäger.de, findet ihr Merchandise. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Seid gut zu euch, passt auf euch auf, esst genug, trinkt genug, nehmt eure Medikamente.
Schlaf genug.
Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Es war mir ein Fest.
Ja, mir auch.
Tschüss.
Tschüss.